Was für ein dramatisches Bild. Kopfüber hängt Petrus am Kreuz. Sein nackter Leib nur von einem weißen Lendentuch bedeckt. Fünf Schergen, Henkersknechte, richten das Holzkreuz auf. Einer drückt mit Gewalt den noch freien Arm des Apostels nieder. Ein anderer holt mit hassverzerrter Miene zum Schlag mit dem Hammer aus, um einen langen Nagel durch Petrus Fuß zu treiben. Alles ist in Bewegung. Muskeln treten bei zwei Männern mit nacktem Oberkörper rechts im Bild hervor. Einer geht unter der Last des Kreuzes, das noch nicht ganz aufrecht steht, in die Knie. Oben rechts ist der bewölkte Himmel aufgerissen. Ein Engel mit Lorbeerkranz und Siegespalme schwebt ins Bild. Keiner bemerkt ihn. Die Schergen sind zu beschäftigt. Petrus lebt zwar noch, aber sein Körper kämpft gegen den Schmerz und die Schwerkraft. Das Blut fließt ihm in den Kopf. Der Mund ist wie zum Schrei geöffnet. Die aufgerissenen Augen schauen halb unten rechts in die Ecke, wo Kleidungsstücke liegen, halb aus dem Bild hinaus.
Sowas kann gar nicht in Realität geschehen sein. Aber es ist das, was ein Mensch erlebt, der in abgrundtiefen Ängsten ist, der sich die Frage stellt, was trägt und was hält.
Pater Stefan Kessler, der Pfarrer von St. Peter.
Petrus' Auge trifft vielleicht die Betrachterin, den Betrachter, mit der Frage, empfindest du mit mir?
Seit dem Jahre 1642 sehen sich die Besucherinnen und Besucher von St. Peter mit diesem barocken Bild konfrontiert. Rubens hat das über 3,30 Meter hohe und knapp 2,30 Meter breite Ölgemälde extra für diesen Ort geschaffen. Es gilt als sein letztes Werk. Im Mai 1640 ist er in Antwerpen gestorben, mit 62 Jahren. Das Bild war ein Auftrag der in Köln lebenden reichen Kaufmanns- und Sammlerfamilie Jabach. Zum Gedenken an das 1636 verstorbene Familienoberhaupt Everhard III. Wollte die Familie ihm in ihrer Pfarrkirche St. Peter einen Altar errichten. Der ehemalige Nachbarsjunge Peter Paul Rubens, mittlerweile der bedeutendste Künstler in Europa, war dafür genau der Richtige.
Ich habe eine große Liebe für die Stadt Köln, wo ich bis zu meinem 10. Lebensjahr erzogen wurde. Und seit Jahren fühle ich oft den Wunsch, sie wiederzusehen.
So Rubens selbst. Geboren 1577 in Siegen, war er in Köln in der Sternengasse, wo die Jabachs wohnten und wo auch die Kirche St. Peter lag, aufgewachsen.
Hier in Köln war St. Peter seine Pfarrkirche und in der war auch sein Vater begraben worden. Und der einzige Auftrag, der ihm gegeben war, mal uns einen heiligen Petrus, den Patron der Kirche. Und der damalige Pfarrer der Kirche St. Peter, Eberhard Meeshofen, schreibt, der Künstler selbst möge das Motiv wählen.
Wenn ich jedoch nach eigenem Gefallen einen Gegenstand aus dem Leben des heiligen Petrus wählen sollte, so würde ich seine Kreuzigung mit den Füßen nach oben nehmen. Es will mir scheinen, als böte sich mir hier eine außergewöhnliche und dennoch meinen Kräften angemessene Aufgabe.
Rubens war nicht der Erste, der den gekreuzigten Petrus mit dem Kopf nach unten gemalt hat. Diese Art der Darstellung geht laut der christlichen Legende auf den Apostel selbst zurück, der sagte:
Ich möchte nicht sterben wie mein Freund, mein Herr Jesus, der aufrecht gekreuzigt wurde, sondern ich verdiene es nicht, im Bewusstsein darum, dass ich Jesus mehrfach verraten habe. So wird der Capite Inverso mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, was es bei den Römern strafverschärfend in der Rechtstradition auch gab.
Auch andere Künstler wie Caravaggio, Michelangelo oder Guido Reni hatten bereits Petrus-Kreuzigungen über Kopf gemalt. Rubens, der sich Anfang des 17. Jahrhunderts in Rom aufhielt, kannte diese Vorlagen.
Rubens hatte seine Lehr- und Wanderjahre in Italien verbracht, war also mit der barocken Kunst eines Caravaggio, war aber auch mit Michelangelo, war mit Guido Reni und deren Werk vertraut. Rubens hat sich aber auch in Rom für die Antike interessiert, also gerade auch die großen Plastiken wie Laocoon, dieser mit seinen beiden Söhnen im Todeskampf von Schlangen um Wunden, ums Leben und um die Freiheit ringende Mann. Diese Traditionen sind Peter Paul Rubens sehr vor Augen und all das wird in diesem Bild verarbeitet.
Und in diese Kreuzigung Petri, die am Ende seines Lebens entstand, floss natürlich das gesamte malerische Können von Peter Paul Rubens hinein. Bei den Restaurierungsmaßnahmen, die in den letzten beiden Jahren stattgefunden haben, ging es auch um die maltechnologische Untersuchung des Bildes, also darum nachzuvollziehen, wie Rubens wann was gemalt hat. Zum einen fertigte das Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft der Technischen Hochschule Köln deshalb über 90 Röntgen- und Infrarotaufnahmen des Bildes an. Zum anderen hat die Kölner Restauratorin Sarah Grimberg das Gemälde mit Hilfe eines Stereomikroskops Zentimeter für Zentimeter untersucht.
Es ist so, dass man ganz klar sagen kann, dass es keine Unterzeichnung mit grafischen Mitteln gibt. Es gibt eine erste Bildanlage, die wurde mit roten, schwarzen und auch mit weißen Farben angelegt. Das heißt, dass der Entwurf direkt auf dem großen Format entwickelt worden ist und nicht beispielsweise in einer vorbereitenden Ölskizze, die dann vergrößert mittels Blaupause auf ein großes Format übertragen worden ist. Man kann hier schon bei diesem Bild sagen, dass eine Zusammenfassung der maltechnischen Charakteristika von Rubens konzentriert vorliegt. Der Prozess, das zieht sich wirklich bis zum letzten Pinselstrich durch, dass man immer wieder kleinteilige Veränderungen vorgenommen hat.
Das heißt, Sie können dann wirklich nachvollziehen, was wann zuerst gemalt wurde, dann übermalt wurde und wie dann zum Schluss dann nochmal so eine finale Korrektur gegebenenfalls stattgefunden hat. Also das heißt, Sie können Zeit in diesem Bild lesen.
Genau, die einzelnen Arbeitsschritte und die Arbeitsreihenfolge.
Kann man denn sogar sehen, welche Stelle zuletzt gemalt wurde?
Die Bereiche, die zuletzt ausgeführt worden sind, das sind die auch bei Rubens als Retuschen bezeichneten letzten Farbakzente. Und da gibt es zum Beispiel im Gesicht von Petrus, da müsste ich jetzt einmal
hochzoomen.
Genau. Da gibt es zum Beispiel diese kleinen grünen Farbakzente an der Augenbraue. Und wenn man dann so heranzoomt, dann erhält man so eine Explosion an Farben und Pigmenten. Das sind dann solche feinen Details wie die violette Zunge von Petrus, die mit drei Pigmenten erzeugt worden ist, mit einem Rotlack, mit so ganz feinen, leuchtend blauen Pigmenten und einem Weiß. Und auch total fasziniert haben mich die Füße Petri. Es ist so ein komplettes Nebeneinander von so einem ganz großen Farbspektrum, von hellblau über gelb über grün. Und das findet ihren Höhepunkt in der Darstellung der von den Kreuznägeln aufgewölbten Haut.
Also wir sehen jetzt gerade hier eine Großaufnahme der Füße. Da ist wirklich ganz viel rosa, es sind Fleischfarben, es sind rote Töne. Und hier ist plötzlich ein Grün im Fuß. Man würde jetzt nicht erwarten, dass irgendjemand Grün in den Fuß malt. Das heißt, das sind dann Effekte, wo Rubens sehr genau wusste, dass so ein Bild, was ja als Altarbild gedacht war und eigentlich aus der Ferne heraus betrachtet wird, dass das dann in der Gesamtschau auch einen bestimmten Effekt ergibt.
Genau. Es gibt aus der Ferne betrachtet natürlich einen ganz anderen Effekt. Und ich finde, er hat das wirklich sehr, sehr perfektioniert.
Heute hängt Rubens Kreuzigung Petri an der Stirnwand des südlichen Seitenschiffs von St. Peter. Im 17. Jahrhundert aber war sie das zentrale Bild des Altars der Familie Jabach, der in der Mittelachse der damals spätgotischen Kirche stand. Flankiert wurde es von einem Gemälde der Bekehrung des Paulus, das ein Rubens-Schüler gemalt hat, und einem heute verschollenen Marienbild.
Es ist vielleicht auch das erste moderne Bild, das in die noch stark vom Mittelalter geprägte Stadt Köln kommt. Köln war künstlerisch in der Phase des romanischen Kirchbaus, dann mit dem Dombau, der natürlich unvollendet mitten in der Stadt stand, aber es gab noch keinen weiteren Fortschritt.
So Pater Stefan Kessler. In den nächsten Jahrhunderten wurde die Kreuzigung Petri zum Touristenmagnet. 1774 besuchte zum Beispiel Goethe St. Peter und zeigte sich tief beeindruckt. Auch Herzogin Anna Amalia stand 1778 bewundernd vor dem Rubensgemälde. 20 Jahre später marschierten die Franzosen in Köln ein und beschlagnahmten die wichtigsten Kunstschätze.
Eins der ersten Werke, das beschlagnahmt wurde, war die Kreuzigung Petri, die dann bei Nacht und Nebel morgens aus der Kirche entfernt wurde und nach Paris in den Louvre kam.
Viele bekannte Persönlichkeiten setzten sich für die Rückgabe des Rubens ein, unter ihnen auch Ferdinand Franz Wallraff. Aber erst nach dem Sieg über Napoleon bei Waterloo konnte die Kreuzigung Petri im Sommer 1815 den Heimweg nach Köln antreten. Im Rathaus wurde sie zuerst auf mögliche Schäden untersucht, zum Glück war das Bild unversehrt, und kehrte dann im Rahmen einer großen feierlichen Prozession samt Hochamt im Dom nach St. Peter zurück.
Da ist es dann auch geblieben, bis auf eine kurze Reparaturphase dieser Kirche, wo es im Kölner Dom stand. Und die Restaurierung hat auch erbracht, dass die klimatischen und die Unterbringungsverhältnisse sehr gut sind.
Restauriert wurde das Bild tatsächlich vor Ort, oben auf der Empore von St. Peter. Andreas Hoppmann und sein Team haben hier rund 320 Stunden an dem Rubens gearbeitet.
Wir haben die Malschicht gefestigt, wir haben die Oberfläche gereinigt. Wir haben viele kleine Fehlstellen, die aber aus alter Zeit noch im Bild waren, gekittet und retuschiert, sodass der Blick auf das Bild wieder störungsfrei war.
So Chefrestaurator Andreas Hoppmann.
Schließlich haben wir auch den Firnis bearbeitet, sodass wir auch wieder ein gutes Tiefenlicht haben. Und durch dieses Tiefenlicht haben wir eine ganz andere Räumlichkeit.
Das war vorher alles opak, braun und dunkel. Jetzt ist da eine richtige Tiefenschärfe entstanden. Aber an diesem Bild hat Rubens, wie wir jetzt auch durch die Restaurierung wissen, persönlich ganz lange gearbeitet. Und es ist ein Bild, in dem er auch persönlich sein Krankwerden, sein Altwerden, sein Loslassen müssen, auch verarbeitet. Und das ist durch die Restaurierung ganz neu sichtbar geworden.
Rubens war von Gicht geplagt. Das Malen fiel ihm zusehends schwer. Aber die Kreuzigung Petri war ihm besonders wichtig. 1638 schrieb er an einen Kollegen:
Deshalb möchte ich es nicht unterlassen, Sie zu benachrichtigen, dass ich die Hoffnung habe, es werde eines der besten Bilder werden, die meine Hand bisher geschaffen hat.
Das ist ihm gelungen. Die Kreuzigung Petri ist sein letztes Meisterwerk.
WDR 5